Deutschlandfunk.
Girl, das war's jetzt. Mach endlich Schluss. Das sagt die eine Freundin. Aber die mochte den ja vielleicht auch nie so richtig gerne. Hey, der gibt sich total Mühe. So, der ist voll involviert. Eine Chance hat er noch verdient. Das findet die andere Freundin. Aber macht die nicht vielleicht generell irgendwie zu viele Kompromisse? Woran erkennt man denn eigentlich einen guten bzw. nützlichen Ratschlag?
Ich glaube, dass ein guter Ratschlag für mich dadurch gekennzeichnet ist, dass ich das Gefühl habe, er ist für mich gemeint und gemacht. Also über Ratschläge generell kann man ja vielleicht sogar streiten. Es ist immer das Richtige, auch Ratschläge zu geben. Aber wenn ich definiere, ja, und es gibt einen guten Ratschlag, dann ist es ein Ratschlag, der mich im Blick hat und der nicht einfach nur etwas reproduziert, was vielleicht in ähnlichen Situationen für andere Menschen irgendwie nützlich sein könnte, sondern wo ich mich gesehen fühle in diesem Rat und unterstützt davon.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
No. Schön, dass ihr dabei seid bei einer Folge Eine Stunde Liebe, in der wir uns fragen, wozu sind denn eigentlich diese ganzen Coaching- und Beratungsangebote im Netz so gut? Und wie finde ich unter diesen wirklich unzähligen Ratschlägen die mich wirklich weiterbringen? Also bei Beziehungsstress oder Datingfrust, ne, da kann man natürlich irgendwie in den Austausch mit FreundInnen gehen. Oder aber eben, man zieht sich Video nach Video nach Video zu dem Thema rein. Das hier, das ist ein Bruchteil von dem, was man auf TikTok so dazu findet.
Mit diesem Tipp wird jede Beziehung besser.
Wenn diese drei Dinge in eurer Beziehung fehlen, dann wird eure Beziehung auf Dauer nicht funktionieren.
Die Frau ist einfach nur eine Widerspiegelung von deinem Verhalten. Wenn es schlecht läuft, dann ist es, weil du schlecht gerade bist.
Es bringt nichts, wenn du dich ihm emotional öffnest, weil er das zu 99% nicht erwidern wird, weil wenn er emotional soweit wäre, hätte er es dir gesagt.
Dieses Gefühl braucht eine Frau in einer Beziehung.
Kein Wunder, dass diese Videos so gut laufen, ne? Ich meine, schließlich, die docken total bei unseren Unsicherheiten, bei unseren Ängsten an und eben auch bei dem Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Und deswegen gucken wir uns in dieser Episode eben an, wie finden wir denn in diesem ganzen Überangebot das, was für mich wirklich passt. Und wir checken auch, was das mit unserer Psyche machen kann, wenn wir uns da wirklich Ratschlag nach Ratschlag nach Ratschlag reinziehen. Ganz am Anfang schon gehört, habt ihr die Beziehungsexpertin Nadine Köster. Sie hat Psychologie studiert und seit 5 Jahren, da arbeitet sie als Beziehungsberaterin. Und sie ist spezialisiert auf Wissensvermittlung. Auf Instagram, da ist sie als Zucker und Gold unterwegs. Und sie ist mittlerweile weggegangen vom direkten Coaching, wo sie quasi so 1:1 oder manchmal auch 1:2 mit Leuten zusammengearbeitet hat. Und sie ist jetzt eher so beratend unterwegs. Und sie sagt, bevor man überhaupt einen Ratschlag gibt, da sollte man erst noch mal einen Schritt zurückgehen.
Und was ich als allererstes mache, bevor ich überhaupt darüber nachdenken würde, einen Ratschlag zu geben, ist sicherzustellen, dass ich die Situation richtig verstanden habe. Und es gibt halt eine Methode, mit der man sich halt dann eben vergewissert, wo man es nochmal in eigenen Worten zusammenfasst, am Ende sagt, okay, habe ich das richtig verstanden? Und dann frage ich auch durchaus nach, möchtest du eine Perspektive von mir dazu haben? Möchtest du irgendwie hören, was ich an deiner Stelle machen würde? Also auch die Erlaubnis einzuholen, einen Tipp oder einen Ratschlag erteilen zu dürfen, ist für mich an vielen Stellen auch relevant.
Jetzt hast du dich ja dazu entschieden, quasi von dem 1:1 bzw. 1:2 Coaching wegzugehen und deine Arbeit ins Netz zu verlegen. Warum hast du das gemacht?
Ein Hauptgrund für meine Entscheidung war, dass ich gemerkt habe, dass diese Psychoedukation, also quasi das Erzählen und Erklären von psychologischen Konzepten zum Beispiel, es hat sich wiederholt in meiner Arbeit. Das heißt, Leute, die zu mir in die Paarberatung, Beziehungsberatung gekommen sind, denen habe ich an einigen Stellen einfach dieselben Dinge erzählt. Und dann ist daraus so ein bisschen die Idee entstanden, okay, das auch einfach umzulegen auf eine größere Gruppe, um es auch ein bisschen erschwinglicher und zugänglicher zu machen für die einzelnen Personen, diese Konzepte, die ich ohnehin häufig erklärt habe, einfach als Online-Lektion, Vortrag, Impulsvortrag quasi zur Verfügung zu stellen.
Was sind denn dann so deine Dauerbrenner-Themen?
Also ein großes Dauerbrenner-Thema ist Selbstmitgefühl zum Beispiel. Das ist für meine Arbeit und auch für mein eigenes Leben ein total entscheidendes Konzept, wo es einfach darum geht, mitfühlend mit sich selbst umzugehen. Und das so ein bisschen, es ist kein Selbstmitleid, es wird häufig missverstanden, aber was da genau hintersteckt, wie das genau geht und warum das an ganz, ganz vielen Stellen total vorteilhaft ist für alle Lebensbereiche eigentlich, das wäre so ein Dauerbrenner. Sexualität ist ein Dauerbrenner, also wie kann man eigentlich, wenn man irgendwie unzufrieden ist mit der eigenen Sexualität oder wenn es unterschiedliche Sex-Drives gibt, der eine möchte mehr, der andere weniger Sexualität, wie kann ich da gut ins Gespräch finden, was sind vielleicht auch mögliche Ursachen, die man sogar auch gut lösen kann zusammen, das wäre auch ein Dauerbrenner oder auch ganz klassisch Konfliktmuster. So, ich spreche immer selber nicht so gerne von Bindungsstilen, weil ich das Konzept ein bisschen schwierig finde. Aber es gibt schon so Konfliktmuster und Dynamiken, die sich auch über die einzelnen Paare hinweg einfach wiederholen, weil sie von psychologischen Mechanismen einfach angefeuert werden. Und wenn man die versteht, kann man leichter irgendwie aus diesem Autopiloten aussteigen und einfach so ansetzen, dass man es aktiver gestaltet, wie man eigentlich miteinander streiten möchte.
Hat sich denn an der Art, wie du Ratschläge gibst, was verändert, dadurch, dass du das jetzt nicht mehr quasi einzelnen Personen übermittelst, sondern das so ein bisschen mehr in den Raum schickst?
Ja, ich denke schon. Also es sind unterschiedliche Herausforderungen, weil jetzt gerade ich einfach die Herausforderung sehr deutlich spüre, dass ich eben nicht genau die Situation von dem Einzelnen kenne, der mir gegenüber sitzt und man deswegen auch, glaube ich, eine große Verantwortung trägt an der Stelle, Dinge auch so auszudrücken, dass es Raum lässt für jemanden, der sagt, okay, nee, das passt eigentlich überhaupt nicht auf meine Situation. Das ist für mich gerade kein guter Ratschlag. Und das habe ich natürlich, wenn ich 1:1 oder 1:2 mit Leuten arbeite, habe ich natürlich viel, viel mehr Einblick, ob diese konkrete Situation dafür eigentlich jetzt wirklich geeignet ist. Ne? Also Beispiel, jemand ist in der Beziehung und wird einfach nicht gut behandelt. Und mein Ratschlag ist, naja, zeig doch mal ein bisschen mehr Wertschätzung. Das war zum Beispiel das Thema des letzten Impulsvortrags, warum sich das lohnt und wie man das machen kann und so. Und jemand hat sich ohnehin schon so aufgeopfert und hört dann von so einer Online-Psychologin, ja, zeig doch einfach mal ein bisschen mehr Wertschätzung und ist wieder in der Position, dass sie selber irgendwie da jetzt mehr leisten muss, obwohl man irgendwie so von der Hand in den Mund lebt, was das angeht. Das ist dann halt einfach kein guter Boden für diesen Rat. So, und das ist manchmal nicht ganz leicht, weil ich natürlich nicht genau weiß und kontrollieren kann, wer am Ende zuhören wird.
Aber da höre ich auch raus, dass es ja schon auch, also egal ob jetzt bei dir oder bei anderen Menschen, ne, da gibt es ja einige Leute, die in diesem Themenfeld im Netz unterwegs sind, dass man da noch mehr als im Offline-Leben jetzt auch nicht alles annehmen muss und dass man sich vielleicht auch erstmal überlegen sollte, bin ich jetzt eigentlich hier gerade die Zielgruppe oder nicht?
Voll. Und selbst wenn ich sagen würde, ja, ich bin grundsätzlich die Zielgruppe, keine Ahnung, ich habe kleine Kinder, unsere Beziehung ist gerade, fühlt sich schwer an und das ist im Grunde genommen die Zielgruppe, mit der ich hauptsächlich arbeite, darf ich trotzdem sagen, okay, aber an dieser Stelle gibt es einen Aspekt in meiner eigenen Biografie oder in meiner eigenen Situation, der macht diesen Ratschlag für mich einfach gar nicht passend. Und da auf sein Bauchgefühl zu achten, das ist was, was mir ganz wichtig ist und was ich auch immer wieder sage, ne? Wo ich auch immer formuliere, passt es für dich? Ist es stimmig für dich? Das ist so ein Satz, den ich ganz oft sage. Ne? Wenn es stimmig ist, man merkt es körperlich, finde ich auch oft. Ne? Gibt es so ein Ja-Gefühl? Gibt es so ein, oh ja, das baut mich auf, das gibt mir neue Kraft, das fühlt sich an, als ist da plötzlich Licht am Ende des Tunnels. Oder es legt sich noch mal auf mich drauf und wird schwerer und das Gefühl, ich muss noch mehr ackern und noch mehr reißen. Und es ist vielleicht meine Schuld, dass ich das irgendwie noch nicht richtig gelöst habe und so. Diese beiden Gegensätze emotional für sich zu spüren und dementsprechend zu entscheiden, ist der Ratschlag oder der Tipp, der Impuls für mich oder ist er das vielleicht nicht? Das finde ich ganz relevant.
Wie man bei diesen ganzen Coaching-Angeboten im Netz den Bullshit rausfiltert, das gucken wir uns gleich an. Jetzt checken wir erstmal, was diese ganzen vermeintlich guten Ratschläge zu Sex, Dating und Liebe mit unserer Psyche machen. Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team erklärt, wovon es abhängt, ob uns ein Ratschlag aus Social Media eher gut tut oder nicht.
Das liegt unter anderem daran, welche Art von Content wir uns reinziehen. Wenn wir uns zum Beispiel TikToks anschauen, in denen es auch um Probleme in Beziehungen geht, kann uns das mutiger machen, selbst Konflikte in der Beziehung zu thematisieren oder einfach Wünsche zu äußern. Wenn wir uns aber nur super glückliche Paare anschauen, kann das auch umschlagen. Das sagt die Psychoanalytikerin Christiane Eichenberg.
Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, schneller unzufrieden mit der eigenen Beziehung zu sein, wenn ich sozusagen idealisierte Formen von Partnerschaften als den Standard ansehe, der bei Social Media von bestimmten Influencern dargestellt wird.
Bedeutet also, wir sollten im Hinterkopf behalten, dass wir auf Insta oder TikTok oft nicht die ganze Wahrheit sehen, sondern teilweise nur die besten Momente aus dem Leben der anderen.
Ja, aber das filmt sich halt nicht so schön, wenn man irgendwie gerade mitten im Streit ist, ne? Ist halt irgendwie nicht so grammable am Ende dann, ne?
Hat man vielleicht gefilmt, aber kommt vielleicht nicht online.
Betrifft es uns denn alle gleich oder gibt es auch Menschen, die, ich sag mal so grundsätzlich anfälliger dafür sind, sich negativ beeinflussen zu lassen?
Um das zu erklären, würde ich so ganz kurz in die Bindungstheorie eintauchen, auch nicht zu tief, aber die besagt, jeder Mensch hat einen Bindungsstil, den erlernen wir in der frühesten Kindheit, ist nicht komplett unveränderlich, aber der beeinflusst schon ein Leben lang, wie wir Beziehungen führen. Christiane Eichenberg hat dazu auch eine eigene, bisher recht kleine Forschung gemacht.
Forschungen zeigen, dass vor allen Dingen unsichere Bindungsstile mit Substanzsüchten und problematischer Internetnutzung in Verbindung stehen. Wir haben hierzu 571 Studierende untersucht und fanden heraus, dass ambivalent gebundene Personen ein höheres Risiko für Social-Media-Sucht zu haben scheinen.
Also ambivalent gebundene Leute, die zum Beispiel viel Aufmerksamkeit brauchen und gleichzeitig Angst davor haben, nicht akzeptiert zu werden. Das könnte sich zeigen, indem man zum Beispiel in der Beziehung so voll klingy ist, ständig anruft und dann auf einmal wieder komplett auf Distanz geht.
Und man denkt so, keine Ahnung, was hier gerade passiert, ich verstehe es nicht.
Genau, es geht so hin und her und für einen selber geht es auch hin und her. Und diese Leute, die können demnach besonders schnell süchtig von Social Media und Co. werden. Christiane Eichenberg erklärt das so, auf Insta, TikTok und Co. ist es einfach, die Aufmerksamkeit in viele FollowerInnen oder Likes zu übersetzen und bei unangenehmen Erfahrungen dann aber mit einem Klick wieder weg zu sein. Auch auf Dating-Apps gibt es dann mit einem Wisch einen neuen Crush und mit einem Klick ist aber auch das unangenehme Gespräch einfach wieder beendet. Social Media Sucht, wie Christiane Eichenberg das nennt, ist bisher übrigens nur eine Forschungsdiagnose, also nicht in so einem offiziellen Katalog für Krankheiten festgehalten.
Okay, jetzt ist ja so das eine, wie man sich im Netz verhält. Was ich mich da frage, welche Auswirkungen kann das wirklich so auf das Offline-Leben haben?
Ja, kann auch deutliche Auswirkungen haben. Fubbing ist zum Beispiel ein Phänomen, das mit sehr hohem Social-Media-Konsum in Verbindung stehen kann. Das nennt man das Verhalten, wenn man so in das Smartphone reingesogen ist, während man eigentlich gerade mit einem anderen gegenüber ist. Also stell dir vor, auf einem Date und deine Datingpartnerin, dein Datingpartner guckt die ganze Zeit aufs Handy, bekommt ständig eine Push-Mitteilung. Das lenkt nicht nur ab, sondern du hast dann vielleicht auch das Gefühl, gar nicht mehr so die Nummer eins auf dem Date zu sein und keine Bock auf Date Nummer zwei zu haben.
Ja, wenn man so die ganze Zeit das Gefühl hat, die Person guckt mit einem Auge mich an und mit dem anderen aber auch schräg so nach unten auf den Tisch, ne? So, das klingt ja jetzt erstmal so, wie du das beschreibst, als sollten wir uns lieber weniger als mehr auf Social Media nach Beziehungsthemen umgucken.
Das ist so die Perspektive, die ich aus der tiefen Psychologie rauslesen würde. Es gibt aber schon auch noch andere Meinungen dazu. Die Soziologin Andrea Neverla schreibt in ihrem Buch Das Ende des Romantikdiktats über das Potenzial, das, Zitat, das Internet mit seinen Möglichkeiten für eine breite Masse an Menschen sichtbar macht, was heute in Sachen Beziehung, Liebe, Sexualität und Identität alles möglich ist. Also Leute, die zum Beispiel im ländlichen Raum leben, können sich in der queeren Szene auf einer App umgucken und dann mit einer Großstadtszene connecten. Oder Leute, die in einem sehr monogamen Umfeld leben, wo vielleicht alle heiraten, haben die Chance, sich was über Polykonstrukte da reinzuziehen. Es gibt aber natürlich auch vermeintliche Vorbilder oder Coaches, die dann eigentlich nur auf Kohle aus sind, Stereotype bedienen, Frauen abwerten oder Männern eintrichtern wollen, dass sie ein Recht auf Sex hätten. Und gerade wegen sowas ist es immer wichtig, Social Media Content auch mal mit FreundInnen zu diskutieren und sich eine zweite Meinung zu holen.
Also es geht so ein bisschen darum, den Content quasi wieder aus dem Netz raus in die Offline-Welt zu holen. Und wenn da so die Leute, mit denen man darüber spricht, eher so ein bisschen kritisch sind, ne? Vielleicht da dann auch mal versuchen, nicht sofort in die Abwehr zu gehen, weil die Friends, mit denen man darüber potenziell dann spricht, die wollen einem ja nichts Böses. So, und jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt so irre viele von diesen Angeboten, von diesen Posts, von diesen Videos, ja? Naheliegende Schlussfolgerung an dieser Stelle, da muss doch eine total große Nachfrage an Beratung und Orientierung da sein, oder?
Ja, jein, beides. Weil, also über Therapieplätze müssen wir an der Stelle, glaube ich, nicht sprechen. Da ist der Bedarf sehr hoch und da muss was passieren, das ist gar keine Frage. Im Beratungsbereich habe ich momentan so ein bisschen den Eindruck, dass es auch so eine sich selbst erhaltende Disziplin irgendwie ist. Weil je mehr Ratschläge ich bekomme und irgendwo zugänglich finden kann, desto mehr Verunsicherung kann halt auch irgendwie auftreten und desto größer wird plötzlich das Gefühl, nochmal sich vergewissern und Rat suchen zu wollen. Und dementsprechend fände ich das spannend, da mal in Zahlen auch genauer hinzugucken. Und ich habe jetzt keine Studien dazu, aber mein Bauchgefühl ist, dass viel von dem, ich suche Beratung und ich suche Rat, manchmal auch daher kommt, dass man zu viel Rat finden kann. Und dann es halt sich teilweise auch vielleicht sogar widerspricht. So.
Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich schon auch den Gedanken hatte, dass ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass man da echt auch ja so ein bisschen drin versinken kann, ne? Weil es ja wirklich so viele Ratschläge gibt und es gibt so viele Sachen, zu denen ich mir dann das noch anhören kann und das noch und das noch und das noch, dass ich dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr ja so einen Stopp-Knopf irgendwie finde.
Ja. Es gibt ja aktuelle, da könnte ich jetzt den Namen der Studie nicht nennen, aber ich habe darüber gelesen, dass es zum Thema KI auch solche Ergebnisse gibt, dass die Leute, die anfangen, KI immer mehr in ihren Alltag für Entscheidungen zu nutzen, immer entscheidungsunfähiger werden ohne KI. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine mögliche Richtung, so, ne? Dass das einfach, natürlich, weil das verunsichert, ich finde, alles im Netz. Ich kann das eine und das andere und ich kann zu jedem Punkt sich widersprechende Empfehlungen finden. Und ich löse es für mich halt so, dass mein Fundament sozusagen immer dieses Selbstmitgefühl ist, von dem ich eben schon gesprochen habe. Immer von einem Platz von, kann mich das entlasten? Tut mir das gut? Fühlt sich das stimmig an? Fühle ich mich davon gesehen? Ist das was, wo ich irgendwie mit mir sanft und liebevoll sagen kann, okay, den Schritt versuche ich mal. Das könnte vielleicht irgendwie eine Lösung geben. Und nie von einem Ort von nicht genug, das musst du noch machen, das hast du verkehrt gemacht. So. Und so versuche ich eben damit umzugehen, die Leute auch zu stärken in ihrem eigenen Gefühl für sich. Und für sie sind Experten. Ich habe das immer gesagt, ich bin die Expertin für Psychologie und Beziehungen. Und du bist die Expertin oder der Experte für deine Beziehung. So. Und das halt auch zu übertragen aufs eigene Leben und sich da auch irgendwie diesen Stand zu erarbeiten, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ist vielleicht auch ein ganz guter Indikator für einen selbst, ne, auch mal so zwischendurch zu gucken, tut mir das gut, was ich da gerade konsumiere? Also wir kennen das ja bei Nachrichten auch so, ne, dieses Doomscrolling, dass man dann irgendwann so lange konsumiert, bis es einem selber total schlecht geht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ganz gut helfen kann. Also auch wie so eine Selbstkontrolle, ne? Dass man irgendwie mal zwischendurch so guckt, was macht denn das jetzt mit mir? Ist es eher irgendwie aktivierend oder ist es halt wirklich eher so, wie du gerade auch beschrieben hast, dass man sich irgendwie klein fühlt und ja, dass man irgendwie, also, dass das nichts Positives mit einem macht.
Voll. Und an der Stelle setzt meine Frage an, ist das stimmig für dich? Gibt es irgendwie ein gutes Gefühl? Hebt das irgendwie an? Ja, voll.
Hast du denn so ein paar Tipps, wie man Bullshit bei Coaches ganz gut rausfiltern kann? Also wie man vielleicht auch schon so nach den ersten 2, 3 Slides sagen kann, ja, Bro, mach du weiter, aber ich bin wirklich nicht dabei, leider.
Aber mach's mal anders. Ja, also ich glaube, je nachdem, wie fein man diesen Filter stellen möchte. Ne? Also anfangen könnten wir schon bei so Sachen wie, das hat sich deine Seele ausgesucht oder so. Also das wäre quasi so der Grob-Bullshit-Filter, wo man wirklich auch die Beine in die Hand nehmen darf und sagen kann, so alles, was so in die sehr esoterische Richtung geht und mir verkaufen möchte. Ich habe es nur nicht hart genug manifestiert und wenn ich mir nur wirklich dran geglaubt hätte, dann wäre das jetzt schon alles anders. Das ist richtig, richtig gefährlich. gefährlich. Also das ist halt auch das Problem. Es ist nicht nur ein schlechter Ratschlag, sondern es kann richtig gefährlich werden aus verschiedenen Gründen. So, das wäre auf jeden Fall schon mal so die erste Ebene. Die zweite Ebene ist alles, was so ein Gefühl von Dringlichkeit erzeugt und von Defizitorientiertem. Also wenn du nicht jetzt das buchst, dann passiert XY oder dann bleibst du, was weiß ich, unglücklich oder keine Ahnung. Also diese Kombination, sowieso Dringlichkeit ist immer schwierig. Muss nicht immer ein eindeutiger Indikator sein, ist es aber häufig aus meiner Erfahrung. Und dann halt dieses Aufzeigen von Horrorszenarien, wenn man jetzt nicht das irgendwie umsetzt. Ne? In der Erziehung, wie gesagt, Eltern jüngerer Kinder sind meine Zielgruppe vielfach. Und da gibt es natürlich auch eine ganz große pädagogische Blase, wo es auch um Erziehungsratschläge und Tipps geht. Und das, also, weiß ich nicht, ja, wenn du dein Kind jetzt irgendwie frustrierst oder mal anmeckerst, dann passiert was ganz Schlimmes und es entwickelt sich überhaupt nicht mehr gut und deswegen musst du jetzt so aufpassen. Das ist der zweite Filter, wo ich sage, so, jemand zeichnet auf, wie schlimm alles wird oder werden könnte, wenn du dich nicht an diese Ratschläge und Tipps hältst. Auch Red Flag. So. Und als drittes, was ich auch immer beobachte und wo ich sehr kritisch bin, jemand, der eine Lösung für alle verkaufen möchte. Ich habe entweder selber rausgefunden, nachdem ich irgendeinen Schicksalsschlag hatte und dann einen Marathon im Himalaya gemacht habe, dass alle jetzt irgendwie das so machen müssen wie ich, weil das hat voll geholfen und guck mich an so. Das ist schwierig. Aber auch generell so, ich habe eine Methode gelernt oder mir selber ausgedacht womöglich noch. Und die bringe ich jetzt allen Leuten bei. Und egal, ob jemand Zipperlein, Beziehungsprobleme oder ein Jobcoaching braucht, das ist so das Nonplusultra. Und damit wird es jetzt irgendwie allen, wenn nur alle das machen würden, dann wären alle glücklich. So, das ist auch, nein, auch nicht gut.
Das ist ja dann auch so ein, sei ein bisschen mehr wie ich und gar nicht,
ja,
finde ein bisschen mehr so zu dir.
Stimmt.
Nadine, was ist denn ein richtig guter Ratschlag, den du mal bekommen hast und der dich richtig weitergebracht hat?
Den habe ich bekommen in meiner Ausbildung. Die grobe Situation war die, dass ich als Auszubildende angelernt worden bin von einer Ausbilderin, mit der ich gar nicht zurechtgekommen bin. Und es war wirklich schwierig. Und ich habe mein Leid geklagt bei einer Freundin, die damals angefangen hatte, Psychologie zu studieren. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, vielleicht braucht sie einfach nur das Gefühl, dass du was von ihr lernen möchtest. Und du könntest versuchen, das wertzuschätzen, was sie mitbringt. Und ich habe mich erst sehr dagegen gewehrt, weil ich, also das war wirklich nicht so cool. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und dachte, okay, ich habe eigentlich gar nicht mehr viele andere Optionen. Und ich habe das umgesetzt und es hat alles verändert. So, und das quasi dieses, was ist der gute Grund? Das spricht man in der Pädagogik von, den guten Grund. Also Verhalten, kindliches, aber auch erwachsenes Verhalten hat in der Regel einen guten Grund. Und wenn ich schaffe, da neugierig zu werden und da irgendwie drauf zu gucken und vielleicht da anzudocken, dann kann ich ganz, ganz viel erreichen, was ich vorher nicht hätte erreichen können.
Nadine, vielen, vielen Dank dir.
Sehr gern.
Für die Infos und für die Ratschläge, wie man einen guten Ratschlag findet.
Ich danke dir für die Einladung.
Zwischendurch mal den Schritt zurückzugehen, ne? Und sich zu überlegen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich das konsumiere? Das ist wahrscheinlich wirklich nicht nur bei Beziehungs- und Dating-Ratschlägen, sondern auch bei wirklich einigem anderen Content, den wir uns da so auf Social Media reinziehen, gar nicht mal so schlecht. So, und normalerweise, da geben wir ja Ratschläge für Beziehungen, für Sex ja gerne mal an andere Personen weiter. An Freundinnen, an Geschwister oder eben auch an den Partner, die Partnerin. Im aktuellen Liebestagebuch, da ist das ein bisschen anders. Da gibt Pierre einen wichtigen Ratschlag weiter. Und zwar an sich selbst. Quasi an sein Vergangenheits-Ich, weil es geht um eine Grenzüberschreitung, die ihm aber erst im Nachhinein klar geworden ist und die er nach einem Sexdate dann ziemlich kritisch reflektiert.
Wir haben auf Bumble gematcht und auch vorab recht gut geschrieben und nach ein paar Tagen miteinander schreiben haben wir dann entschieden, hey, lass uns doch gerne treffen. Und haben uns dann am Wasser getroffen, so späti Bier, Wasser, Sonne genießen. Das war schon sehr schön und wir haben da auch sehr schnell einen Vibe gefunden. Und was für mich besonders war, ich war ihr erstes Date seit über 3 Jahren und sie hat das trotzdem sehr genossen. Sie hat mich auch bewusst gematcht, weil sie gesehen hat, dass ich in offener Beziehung bin und sie das Thema sehr interessiert hat und sie auch mehrfach tatsächlich komplett aus dem Nichts mich fragend anschaut und meinte so, du willst jetzt wirklich keine Beziehung mit mir. Ich so, nein, ich bin in einer offenen Beziehung, das ist für mich komplett ausgeschlossen. Und da hat sie sich aber noch 2-3 Mal rückversichert, weil sie hatte die Lust, sie wollte Sex, aber ich möchte sicher gehen, dass du nicht am nächsten Tag auf meiner Fußmatte stehst. Und ich so, nö, brauchst du dir wirklich gar keine Sorgen machen. Und wir hatten dann unsere Getränke ausgetrunken und wir haben uns dann auch auf den Weg zu mir gemacht. Und dann ging es in die Wohnung und direkt zur Sache. Wir haben halt so gestartet. Wir haben uns ausgezogen, berührt, gestreichelt, geküsst. Und ich bin dann an ihr runtergegangen und wollte sie mit der Zunge befriedigen. Und sie hat dann innegehalten und meinte so, ich weiß nicht, ob ich das mag. Und ich habe sie dann angeschaut und gesagt, na, magst du das aktiv nicht? Oder hast du es bisher nie genossen? Und sie hat dann keine richtige Antwort drauf gegeben und ich habe dann vorgeschlagen, na, wir können es ja so machen, ich probiere es jetzt mal aus und du sagst einfach, ob du es schön findest oder nicht. Und das hat sie dann so ein paar Minuten für sich zugelassen, bis sie dann meinen Kopf in ihre Hände genommen hat und hochgezogen. Was, ich würde sagen, jetzt so im Nachgang definitiv ein Zeichen war, sie hat das einfach nur meinetwillen geschehen lassen und nicht einen aktiven Konsens dazu gegeben. Und das ist da, wo ich sage, ich habe da voll eine Grenze überschritten, die überhaupt nicht in Ordnung war, was ich nie wieder machen möchte. Weil wenn sie nicht enthusiastisch zu mir sagt, ja, ich habe das, und sie hat ja ihre Unsicherheit mit mir sogar geteilt, und das gehört ja eine Portion Mut dazu, wenn du mit einem Fremden das erste Mal in einem Bett auch noch landest, und das bei mir, da hätte ich viel achtsamer sein müssen. Und werde das ja auch nochmal, wenn wir uns wiedersehen, sagen und darauf achten bei allen zukünftigen Dates. Mir war es dann noch nicht so bewusst, weil wir hatten dann auch penetrativen Sex und das war alles sehr schön. Sie hat es extrem genossen. Also wir hatten da absolut unseren Spaß und einen wunderschönen Abend und es ist in der Nacht überhaupt nicht aufgekommen, das Thema. Sie hatte auch nichts durchleuchten lassen und sie hat auch dann danach gesagt, oder wir haben Nummern getauscht, gesagt, wir wollen uns gerne wiedersehen. Aber es ist mir dann nachträglich halt auch durchs Lesen. Ich habe ein paar Bücher über feministischen Sex gelesen. Und als ich da auch genau so eine Grenze drin gelesen habe, ist mir das richtig klar geworden. Ich war so, schade. Das ist überhaupt nicht cool von mir gewesen. Und da muss ich an mir arbeiten. Selbst wenn ich von mir selber sage, ich lebe schon feministischen Sex. Auch ich bin nicht perfekt. Und das war ein Moment, wo ich einfach wirklich Mist gebaut habe, den ich jetzt richtig stellen möchte.
Also Pierre hat sich selber wirklich nochmal sehr stark klargemacht, wie wichtig aktiver, enthusiastischer Konsens ist, ne? Gerade eben auch, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass er so offen im Liebestagebuch auch über seine Fehler spricht und vor allen Dingen auch über die Konsequenzen, die er daraus für sich zieht. Vielen Dank auch an Nadine Köster alias Zucker und Gold und vielen Dank an Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr den Podcast gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, da wo ihr den gerade hört. Ihr könnt uns auf manchen Plattformen auch bewerten, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und ihr könnt euch auch immer gerne bei uns melden. Fragen, Rückmeldungen, Themenwünsche, die schickt ihr sehr, sehr gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.